eigentlich das Schwierigste überhaupt bei der Behandlung von manisch-depressiven Erkrankungen, in der Manie die Krankheits- und Behandlungseinsicht herbeizuführen. Das führt halt häufig dazu, dass die Patienten dann doch irgendwie gegen ihren Willen zu uns gebracht werden, erst wenn sie halt schlimmere Sachen angestellt haben. Manchmal so im Verlauf, wenn die Krankheit länger besteht, dann gibt es auch häufig mal so eine Basismotivation, aber ab einem gewissen Punkt ist auch das dann immer schwierig.
Psyche Today. Der Podcast mit den aktuellsten Informationen rund um Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psyche Today. Ich bin Stefanie Grabhorn, ärztliche Direktorin der Blumenburg Privatkliniken. Und wir sind heute zu Gast bei Privatdozent Dr. Scherk, Chefarzt für Psychiatrie in der Asklepios Klinik in Langen und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Und heute reden wir mit Herrn Scherk für euch darüber, was ist die sogenannte bipolare Störung. Also reden wir sowohl über manische Episoden wie auch über depressive Phasen dieser Krankheit. Und wir wollen natürlich wie immer wissen, was kann ich als Behandler und als Betroffener tun und was sind die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu. Herr Dr. Scherk, danke, dass Sie heute Zeit für uns haben.
Hallo, ich bin gerne dabei.
Herr Dr. Scherk, würden Sie sich für unsere ZuhörerInnen einmal kurz selbst vorstellen?
Ja, ich bin 54 Jahre alt und habe in Bochum und Heidelberg Medizin studiert und dann meine Ausbildung zum Psychiater begonnen und mich da schon relativ früh mit der bipolaren Störung beschäftigt. Darüber habe ich auch wissenschaftliche Studien gemacht, allerdings zum Thema eher strukturelle Bildgebung und neurobiologische Grundlagen. Ich bin aber weiterhin auch sozusagen für bipolare Störung aktiv und habe mich bei der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störungen engagiert und bin jetzt seit die letzten 6 Jahre Vorsitzender dieser Gesellschaft. Wird das auch mal bald abgeben, weil irgendwann ist natürlich auch mal genug. Und die DGBS würde ich gleich gerne später auch nochmal erwähnen, warum das so eine wichtige Gesellschaft ist.
Okay, Herr Dr. Scherk, das ist total interessant, vor allem das mit dieser Gesellschaft für die bipolare Störung. Das finde ich total spannend, da gehen wir auf jeden Fall nochmal drauf ein. Wollen wir erstmal darüber sprechen, was man eigentlich unter einer bipolaren Störung versteht? Weil wir haben ja auch viele, sagen wir nicht Fachärzte, sondern Leute, die jetzt in der Ausbildung sind oder Laien, die vielleicht irgendwie das Thema schon mal gehört haben. Müssen wir mal kurz erklären, was ist das überhaupt für ein Krankheitsbild?
Ja, das ist eine psychische Erkrankung, die wir früher ja auch als manisch-depressive Erkrankung bezeichnet haben. Wir haben halt zwei Krankheitspole. Einerseits das Manische, gehen wir gleich nochmal drauf ein, und das Depressive. Und dazwischen gibt es natürlich auch gesunde Zeiten, die die Patienten haben. Also die Manie sozusagen ist im Vollbild ausgeprägt. Da finden wir dann halt eine gesteigerte Stimmung, einen gesteigerten Antrieb. Die Patienten haben mehr Ideen, sind aktiver. Und manchmal geht es auch so weit, dass sie Größenwahn bekommen, dass sie aber einmal denken, dass sie übermenschliche Fähigkeiten haben, vielleicht von Gott ausgewählt sind oder solche Dinge. Häufig ist es noch verbunden vielleicht auch mit größeren Einkäufen, manchmal auch Kaufräusche, dass man 3 verschiedene Autos am gleichen Tag kauft und sowas halt alles. Das gibt es halt sehr ausgeprägt und manchmal auch schwächer. Bei voll ausgeprägt nennen wir das halt eine manische Episode. Und wenn es schwächer ist und nicht so lange anhält, nennen wir das auch eine hypomane Episode, die aber auch wichtig für das Krankheitsbild ist.
Mhm. Jetzt, also die ersten 3 Sätze dazu waren ja so gesteigerte, sage ich mal, Motivation. Ne? Da würde man jetzt ja sagen, als Chef vielleicht, oder so einen Mitarbeiter hätte ich ja gerne, ne? Der jetzt einfach so gesteigert und alles macht er jetzt ganz schnell und der macht alles mit ganz viel Antrieb. Also muss ja irgendwie klar sein, ab wann ist das krank? Also dieses Hypomanische, wo ist denn so die Abgrenzung?
Genau, das Hypomanische ist noch so ein bisschen grenzwertiger. Da können die Betroffenen auch meistens noch diese Ideen alle umsetzen und sind vielleicht auch eine Zeit lang noch sehr produktiv dabei. Aber bei dem anderen, beim voll ausgeprägten, jagt eine Idee die andere. Das heißt, die haben so viele tolle Ideen, dass sie es gar nicht mehr umsetzen können und dann schon das nächste haben. Und das ist dann nicht mehr zielgerichtet sozusagen. Also hat leider kein Arbeitgeber was davon.
Okay, also heißt, die fallen auf. Also man würde sagen, gesellschaftlich fallen die Leute auf.
Genau, die sind so expansiv und dass sie fast jedem auffallen.
Ja. Okay. Ich habe ja auch manische Patienten schon behandelt. Dann fällt ja auch auf, wenn ich mich recht erinnere, sag mal, sexualisiert und sehr extrovertiert plötzlich mit dem Inneren. Ne? Dass man so das Gefühl hat, die sind irgendwie sehr auffällig am Feiern, die sind sehr auffällig am Reden.
Genau, also die Distanzminderung sozusagen gehört dazu. Also die normale gesellschaftliche Regeln gelten nicht mehr oder werden sie einsinnig für sich selber ausgelegt. Mhm. Genau. Ja, sexuelle Enthemmung wird auch immer wieder benannt, gibt's mal, aber ist jetzt auch nicht so, dass es jeder hat. Aber allgemein, diese Grenzen werden überschritten gerne.
Mhm. Oh, vielleicht noch mal kurz so für den Umgang damit. Wir kommen ja nachher noch mal auf die Angehörigen und wie man damit umgeht. Aber es ist auch sollte man vielleicht nicht dazu raten, dann zu sagen, jetzt hör mal auf damit, komm mal runter hier vom Tisch, jetzt mal genug getanzt und deine Ideen nerven mich jetzt, weil das könnte vielleicht auch zu Reaktionen führen, die dann ein bisschen anders sind, als man sonst erwartet,
also,
oder?
So genau, also wenn manische Patienten an Grenzen stoßen, dann werden sie häufig auch mal gereizt oder ärgerlich und das führt dann eben nicht dazu, dass sie damit aufhören können, weil das ist ja nicht deren Wille, sondern das ist halt eine Krankheit und sie sind da auch getrieben. Vielleicht ist es möglich, manchmal am Anfang, dass sie da ein bisschen einlenken, aber in der Regel ist unsere Erfahrung, dass sie sich davon gar nicht beeindrucken lassen, sondern dann eher den Kontakt abbrechen und einfach weitermachen. Und
Wie würde man die jetzt eingrenzen? Was passiert dann in der Regel? Also weil irgendwann muss es ja ein Ende finden sozusagen. Wie ist das mit der Krankheitseinsicht in so einer Phase?
Die Krankheitseinsicht ist leider gar nicht vorhanden in der Regel, sondern die denken, ich bin da gerade so viel Kraft und Energie und wenn die anderen da nicht mitkommen, das ist euer Problem, das ist nicht mein Problem. Das ist wirklich das Schwierigste überhaupt bei der Behandlung von manisch-depressiven Erkrankungen, in der man die Krankheits- und Behandlungseinsicht herbeizuführen. Das führt halt häufig dazu, dass die Patienten dann doch irgendwie gegen ihren Willen zu uns gebracht werden, erst wenn sie halt schlimmere Sachen angestellt haben. Manchmal so im Verlauf, wenn die Krankheit länger besteht, dann gibt es auch häufig mal so eine Basismotivation, aber ab einem gewissen Punkt ist auch das dann immer schwierig.
Okay, gut, da kommen wir auch gleich nochmal auf Behandlungsansätze und was es da alles gibt. Wollen wir mal kurz auf die depressive Seite sozusagen gucken?
Genau, also die Depression ist eigentlich das genaue Gegenteil von der Depression. Deshalb sagen wir auch zwei Pole, weil sie eben so gegenseitig sind. Da ist halt alles runtergefahren. Also die Stimmung ist gedrückt, der Antrieb ist vermindert. Die Patienten haben keine Freude mehr, haben kein Interesse mehr. Während sozusagen bei der Manie auch so ein geringeres Schlafbedürfnis da ist, ist es eine Depression ja häufig so, dass die Patienten Schlafstörungen haben, aber sich nie ausgeruht fühlen oder halt auch zu viel schlafen. Appetitminderung ist manchmal noch so ein Thema. Und natürlich vor allem auch viel Grübeln, Gedankenkreisen, was häufig als sehr quälend erlebt wird. Und natürlich gibt es auch leider manchmal dann lebensmüde Gedanken, weil das alles so hoffnungslos ist und natürlich auch die Gefahr eines Suizids.
Jetzt habe ich gelesen nochmal, es gibt ja doch immer noch diese Altersgipfel, von denen man doch ausgeht, dass das so ein Erkrankungsrisiko gibt in dieser Zeit. Was sind das denn für Zeiten, wenn ich das nochmal frage?
Ja, also wir haben den ersten Erkrankungsgipfel so zwischen 20. und 25. Lebensjahr mit ein bisschen davor und ein bisschen danach. Und dann nochmal so im 50. bis 60. Lebensjahr, so einen zweiten Gipfel, wo die meisten Ersterkrankungen beginnen. Ganz selten gibt es natürlich auch alle dazwischen. Das sind ja so zwei Gipfel.
Und jetzt also würde man natürlich überlegen, vielleicht können wir da auch gerade noch mal drüber nachdenken. Erstmal, warum ist das so? Gibt es da irgendwie eine besondere Phase im Leben? Ist das irgendwie, sind es die Wechseljahre, sage ich mal, oder sind es die Hormonumstellungen? Oder gibt es überhaupt eine Idee dazu, warum man zu einer bipolaren Störung kommt? Vielleicht können wir das ja gleich auch mal, was sind da die Ideen, woher kommt das?
Also überwiegend wird das genetisch vererbt sozusagen, das sind aber nicht einzelne bestimmte Gene, sondern das sind eine Vielzahl, tausende wahrscheinlich kleine Risikofaktoren, die genetisch determiniert sind, die dann zusammenkommen. Und das kann man auch schlecht im Einzelfall vorsagen, nur weil meine Großmutter das hatte, heißt das nicht, dass ich es auch bekomme, aber es ist halt doch zu 60-70% gibt es diese genetische Belastung.
Ah, doch so hoch. Und dann wahrscheinlich Auslöser, so Lebensbereiche oder Stress oder so? Oder was?
Genau, häufig so ähnlich wie bei der unipolaren Depression ist es auch so, dass dann so besondere Lebensereignisse wie halt ja Lebensbrüche, also ich gehe aus dem Elternhaus, fange vielleicht ein Studium an oder mache eine Ausbildung oder habe eine eigene Familie. Oder halt sowas wie Geburt, Heirat, Tod. Das sind so die Critical Life Events, die wir auch sonst kennen, die führen häufig dazu, dass es zum Ausbruch kommt.
Okay, also wie so eine Sollbruchstelle. Und wenn die so lange belastet wird, dann kann es krachen. Vielleicht noch eine Frage zu dem Krankheitsbild. Wie häufig ist das in unserer Allgemeinbevölkerung überhaupt? Und sind es mehr die Frauen oder mehr die Männer, die betroffen sind? Gibt es da Unterschiede?
Ja, also die klassische manisch-depressive Erkrankung, wir nennen die auch auf schlau dann Bipolar-1-Störung, die betrifft etwa 1 bis 1,5% der Bevölkerung, also gar nicht mal so wenig. Und da sind Männer und Frauen gleich betroffen. Und dann haben wir eben diese Form, wo die Manie nicht so ganz stark ausgeprägt ist, sondern nur so hypoman. Aber die Depressionen sind leider auch ganz schwer, wie sonst auch Depressionen. Das nennen wir eine Bipolar-2-Störung. Und da sind Frauen etwas häufiger betroffen als Männer, ähnlich wie auch bei der unipolaren Depression.
Jetzt ist natürlich, also mal angenommen, wenn ich an meine pubertierenden Töchter denke, die sind ja schon erwachsen, aber da gab es doch durchaus Phasen, wo man dachte, okay, die haben jetzt auch deutlich mehr Antrieb als ich. ist das spannend? Weiß ich denn als so einzuschätzen, ist das schon irgendwie drüber? Bin ich jetzt vielleicht doch schon eben hypomanisch, auch gerade in dieser Altersgruppe, Anfang 20, Mitte 20? Was würden Sie da, wie würde man das den Angehörigen so?
Ja, also das lässt sich ja nicht nur im Einzelfall klären, aber in der Regel ist es natürlich so, dass wir bei der Hypomanie erwarten, dass das schon mehrere Tage am Stück das Ganze ist und nicht nur, sag mal, in der Pubertät ist es häufig auch so ein relativ schneller Wechsel, Stunden bis tageweise. Und das wäre dann schon nochmal ein Unterschied. Aber es gibt eine interessante Studie, die hatte ich früher mal nachgeguckt, bei den Amish People, haben die hintergeguckt, bei denen, die dann offensichtlich sicher als Erwachsene bipolar waren, wann hat das denn angefangen? Und da ja immer so viele Kinder haben und alle eng zusammenhocken, konnte man es ganz gut beschreiben. Und da hat es in der Tat in der, naja, so ab dem 10., 12. Lebensjahr angefangen, dass die irgendwie anders waren, dass die dann mehr Stimmungsschwankungen hatten, dass sie, wenn sie Einstimmung hatten, die irgendwie ausgeprägter war. Aber halt trotzdem mal nur kurz natürlich. Aber das heißt, das kann schon auch früh anfangen. Aber natürlich ist es nicht jeder, wer sowas hat, wird dann nicht bipolar.
Ja, ne? Okay. Aber man kann durchaus das herausfinden, dass es da irgendwie dann doch Unterschiede gibt sozusagen. Man hat dann irgendwie so ein Gefühl dafür, dass das jetzt sich in der falsche Richtung bewegt.
Genau.
Okay. Wenn ich jetzt wissen möchte, weil ich vielleicht heute zugehört habe, erstmal aus der Patientensicht und denke, ich hatte da schon mal so Phasen, da war ich total depressiv, habe vielleicht auch schon über Suizid nachgedacht manchmal und dann war ich aber wieder so total gut drauf und hätte die Bäume ausreißen können, habe ich jetzt vielleicht eine bipolare Störung? Gibt es die Möglichkeit, erstmal so eine Art Selbsttest zu machen? Gibt es sowas im Internet?
Das gibt es. Wir hatten ja schon mal die Deutsche Gesellschaft für bipolare Störungen erwähnt. Die hat eine Homepage, www.dgbs.de.
Das haben wir in den Shownotes dann auch später, keine Sorge.
Okay. Ja. Und da gibt es auch so einen Fragebogen, den man ausfüllen kann, auch mit Hinweisen, wenn da halt mehrere damit Ja beantwortet werden, dass man das dann mal irgendwie fachärztlich abklären lassen sollte.
Mhm. Okay, also ich kann mich sozusagen erstmal selber testen, ohne gleich damit zu einem Arzt gehen zu müssen. Ja. Wenn ich jetzt aber so weit bin, dass ja mein Selbsttest, der hat was ergeben, dann würde ich einen Termin machen bei einem Psychiater und nicht erstmal beim Psychologen. Ne? Das ist auch nur aber wichtig für die Patienten, weil die ja oft, der Psychiater wäre dann oder die Psychiaterin wäre dann da erstmal die Ansprechpartnerin, Fachärzte.
Ja, natürlich können sicherlich psychologische Psychotherapeuten das auch erkennen, diagnostizieren und grundsätzlich natürlich psychotherapeutisch behandeln, aber meistens ist es halt doch so, dass wir für die bipolare Störung als Schwerpunkt oder als Grundlage die medikamentöse Behandlung benötigen und dann braucht man halt den Arzt.
Genau, also wäre es eigentlich besser, erstmal da anzufangen und dann gerade in den manischen Phasen auch sowieso.
In denen sowieso, aber genau.
Okay. Okay, wenn ich jetzt Angst habe, vielleicht gleich beim Psychiater oder beim Psychologen vorzusprechen, weil ist ja manchmal auch so eine Hemmung da, dann kann ich auch zu meinem Hausarzt gehen?
Ja klar, grundsätzlich ist das auch möglich. Je nach Schweregrad würde der dann auch sich bei einer Manifestmanie sicherlich auch schnell selber zum Psychiater überweisen oder vielleicht auch zur Institutsambulanz oder so. Und in der Depression, leichtere Depression, kann natürlich auch ein Hausarzt mal behandeln.
Ja. Vielleicht auch das nochmal so für die Angehörigen jetzt, die da so mit, also die das vielleicht miterleben. Und was machen die eigentlich? Also angenommen, sie kriegen ihre Angehörigen dazu, irgendwo sich, was weiß ich, mit irgendwo hinzugehen. Und ich sage jetzt, komm, ich pack dich ein, wir fahren jetzt mal zusammen zu. So, wo fahren wir denn jetzt dann mal hin? Also, wenn es ein Notfall ist, weil es manisch ist.
Also als Notfall würde ich auf alle Fälle empfehlen, das nächstgelegene psychiatrische Krankenhaus anzufahren. Denn in der Regel kann man das ambulant nur schwer in den Griff kriegen.
Also wenn man den Angehörigen so weit hat, dass er sagt, okay, gut, ich sehe es ein, lass uns mal was machen, dann gleich zack in die Institutsambulanz und da dann erstmal Beratung kriegen. Genau. In dem manischen Bereich. Ja, beim Depressiven ist es wahrscheinlich mit der Krankheitseinsicht wieder etwas besser, oder?
Genau, also da merken die Menschen ja selber, dass sie irgendwie anders sind. Ob es dann ja gleich als Krankheit angenommen wird, muss man gucken. Aber in der Regel ist die Krankheits- und Behandlungseinsicht vor allem dann höher, weil die Patienten ja selber leiden.
Genau, das ist nämlich ja ein wichtiger Punkt. Der Leidensdruck ist ja da. Ne? In der manischen Phase ist vielleicht gar nicht so ein großer Leidensdruck da.
Vom Patienten. Am Anfang überhaupt nicht. Häufig später, weil sich dann dafür schämen, was da alles so passiert ist. Dann,
genau, ne? Nachdem sie aus der Phase raus sind. Ja. Ne? Genau. Ja, vielleicht auch nochmal ein wichtiger Aspekt mal so rechtlich, weil das ja auch, ich sag mal, drei Autos gekauft und wir hatten auch Patienten, die sind irgendwo hingeflogen und haben da die tollsten Sachen veranstaltet. Und hinterher muss man ja irgendwie klar machen, dass die krank waren. Vielleicht können Sie dazu nochmal was sagen, was man dann auch unterstützend machen kann, damit die...
Genau, in der Regel ist natürlich so, wer eine manifeste Manie hat, ist geschäftsunfähig und die Geschäfte können alle wieder zurück abgewickelt werden. Man muss es halt nur irgendwie beweisen können, das heißt, da bräuchte man ein ärztliches Gutachten vielleicht von dem Behandler, aber das ist eigentlich in der Regel kein Problem.
Das ist auch wichtig für die Angehörigen, die in sowas reinrauschen und dann hinterher mit dem
Und nicht wissen, was sie mit den drei Lamborghinis machen sollen.
Ja, oder wie man die bezahlen soll, ja. Okay, wir haben jetzt ja gesprochen über die Wichtigkeit der medikamentösen Behandlung, insbesondere bei der manischen Phase. Was soll man denn da jetzt beachten? So, erstmal, dass die Patienten, die jetzt zuhören oder die Angehörigen das so ein bisschen verstehen und natürlich auch mal für unsere Fachleute.
Ja, also wir haben ja schon seit vielen Jahren zur Behandlung der bipolaren Störung eine Leitlinie, die halt von einer Fachgesellschaft mitentwickelt wurde. Und für die Behandlung der Manie wird man auf alle Fälle sagen, als erstes, sollten Antipsychotika eingesetzt werden. Verschiedene Art, da grundsätzlich sind da viele geeignet. Alternativ können auch Valproat eingesetzt werden. Da gibt es natürlich immer so ein paar Dinge zu bedenken, wie man es macht, aber eigentlich mit Antipsychotika ist man erstmal in der Akutmanie gut dabei.
Mhm. Das Valproat ist ja jetzt eher ein Stimmungsstabilisierer, ne, was man gibt auch in der Epilepsie, nur vielleicht Leute, die das schon mal gehört haben und denken, hey, das ist doch für ein ganz anderes Krankheitsbild, wieso kriegt man das denn da?
Genau, da hat man aber dann vor 20, 30 Jahren schon herausgefunden, dass es halt auch stimmungsstabilisierend wirkt, aber auch in der Akutmanie wirken kann. Mhm. Jetzt gibt es ein bisschen Einschränkungen diesbezüglich bei Frauen im gebärfähigen Alter, weil das halt, da hat man doch erkannt, dass Risiko für Missbildung der Schwangerschaft eben erhöht ist. Deshalb sollte man das eben Frauen im gebärfähigen Alter nicht geben oder nur unter guter Verhütung.
Okay, jetzt mal aus der Sicht der Behandler gesprochen, gibt es ja die Leitlinien, an denen habe ich verstanden, orientiere ich mich, kann das sozusagen schemamäßig durcharbeiten wahrscheinlich. Und wie ist es denn aber aus Sicht der Patienten? Die haben ja oft viel Angst vor Medikamenten und auch vor den Nebenwirkungen. Und dann kommt ja oft sowas wie, ich fühle mich da so stumpf und irgendwie fühle ich ganz wenig oder ich habe auch irgendwie andere Nebenwirkungen, die mich stören. Könnt ihr da was zu sagen?
Ja, das muss man natürlich immer individuell auch gucken, wie das ist. Aber da sage ich immer, naja, erstmal müssen wir ja gucken, dass die manischen Symptome ein bisschen wegkriegen. Und wenn sie es dann nicht vertragen, dann nehmen wir natürlich ein anderes Medikament. Also da lassen wir sie ja nicht alleine, würde ich dann sagen. Und ich sage auch immer, sie gehen ja keinen Pakt mit dem Teufel ein, sondern wir probieren das mal. Wenn das gut funktioniert, ist alles gut. Und wenn sie Nebenwirkungen haben, dann müssen wir gucken, was wir alternativ machen.
Also es gibt eben Möglichkeiten. Das ist ja schon mal gut für viele draußen zu hören. Mhm. Man kann das umsetzen, man kann das verändern. Und dann kommt ja oft sowas von, ja, sie brauchen aber vielleicht, damit sie nicht immer wieder in diese und jene Phase hineinkommen, auch eine Dauermedikation. Was auch nochmal schwierig ist, so als vielleicht auch junger Patient, angenommen, ich bin jetzt Ende 20 und soll jetzt für immer irgendwie Medikamente erstmal nehmen. Was heißt denn das eigentlich, Dauermedikation? Wie lange und so?
Ja, zunächst muss man sagen, also wer einmal eine Manie gehabt hat, hat eigentlich ein 99% des Risiko, wieder eine Manie zu bekommen. Und das heißt, die bipolare Störung kommt immer wieder. Wir können sie auch nicht heilen. Aber die Häufigkeit der Phasen ist halt sehr unterschiedlich. Manche haben vielleicht 3 Phasen pro Jahr und manche nur alle 5 Jahre. Und wenn ich nur alle 5 Jahre eine Phase habe, dann bräuchte ich vielleicht nicht unbedingt eine Rezidivprophylaxe. Aber wenn ich das halt einmal im Jahr habe oder sowas, dann macht das schon Sinn. Das muss man natürlich erstmal mit dem Patienten besprechen. Und manchmal ist es dann eben eine Dauermedikation, aber es gibt eben viele Patienten, die damit sehr gut zurechtkommen und die auch sehr dankbar sind, weil sie halt auch diese Krankheitsphasen nicht haben. Also wir können mit diesen Medikamenten keinen 100%igen Schutz hinkriegen, aber wir können sie auf alle Fälle verzögern und die Anzahl der Phasen verringern, sodass auf alle Fälle immer wieder mehrere Jahre Beschwerdefreiheit möglich sind. Und das ist für viele halt viel wert, weil natürlich sonst wird man ja immer wieder aus dem Job rausgerissen oder hat vielleicht schwierig, hat mal eine Anstellung zu finden. Natürlich in der Familie gibt es dann Schwierigkeiten. Und wenn da sozusagen insgesamt mehr Ruhe ist, nehmen die meisten Betroffenen die Medikation dann auch gerne an, weil sie ja nicht merken, das hilft ihnen halt gut.
Mhm. Okay, und jetzt wäre ja die andere Seite, ich rutsche jetzt in die Depression. Und was machen wir denn da mit den Medikamenten? Weil das ist ja, wenn das 2 verschiedene Pole sind, haben wir ja auch irgendwie 2 verschiedene medikamentöse Ansätze an dieser Stelle. Wie würde man das eingehen?
So ein bisschen, genau. Ja, bei der Behandlung der Depression und vor allem die Behandlung der sogenannten bipolaren Depression ist etwas komplizierter als die Behandlung der normalen Depression, die auch schon manchmal herausfordernd ist. Einerseits kann sie manchmal sehr langwieriger und schwerer sein und das dauert länger, um da rauszukommen. Und wir haben das Problem, dass manche unserer Medikamente, die wir sonst bei der Depression geben, dazu führen kann, dass es von der Depression direkt in die Manie umschwingt. Wir nennen das auch einen Switch auf Neudeutsch sozusagen. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Deshalb ist die Empfehlung auch der Leitlinie, dass wir Antidepressiva nur dann geben, wenn wir auch gleichzeitig so eine Prophylaxe haben, die wir gerade schon besprochen haben. Und das kann die Valproat sein, das kann das Lithium sein, was da der Goldstandard ist. Oder auch eins dieser Antipsychotika sind dafür geeignet. Und dann gibt es halt Antidepressiva, die besser geeignet sind und als andere. Das steht aber so in der Leitlinie drin. Es gibt noch ein Antipsychotikum, was sozusagen der Goldstandard auch für die bipolare Depression ist, das ist das Quetiapin. Das wirkt einerseits antimanisch und das wundert mich, warum wirkt das auch antidepressiv, ist auch komisch, aber es ist halt so, dass ein Hauptabbauprodukt von diesem eigentlichen Wirkstoff eben auch als Antidepressivum wirkt. Und ich hatte so diese beiden Wirkungen und eigentlich ist das sozusagen die beste Empfehlung, die wir derzeit machen, das mit dem Quetiapin zu machen.
Mhm. Vielleicht auch nochmal, also das, zumindest meine Erfahrung, vielleicht bei Ihnen auch, das wird auch immer ganz gut vertragen. Also es wird wenig über Quetiapin gemeckert sozusagen.
Genau, das hat auch so eine schlafanstoßende Wirkung, das finde ich dann ganz gut. Und in höheren Dosierungen ist es manchmal so appetitsteigernd, da muss man ein bisschen aufpassen. Mhm. Aber die etwas geringeren Dosen ist eigentlich in der Regel gut verträglich.
Mhm. Okay. Genau, und jetzt der Switch, also das fand ich jetzt auch nochmal wichtig, dass man eben die Phasenprophylaxe, also dieser Antipsychotika oder ähnlicher so gibt, um den Switch zu vermeiden, wenn man ein Antidepressivum dazu gibt. Jetzt ist es dann egal, wenn, jetzt mal für die Behandlerseite gesprochen, welches Antidepressivum ich nehme, weil ich habe so ein bisschen noch in Erinnerung, Venlafaxin soll man tunlichst vermeiden, aber vielleicht hat sich das inzwischen geändert. Das ist jetzt auch schon länger her, dass ich das so nachgelesen habe.
Ja, also da wird immer schon, wie gesagt, mit den Switch-Risiken, das scheint so zu sein, dass bei manchen Substanzen, die so noradrenerg wirken, das Switch-Risiko ein bisschen höher ist. Das ist jetzt bei den alten Trizyklika so. Und das scheint auch beim Venlafaxin so zu sein. Dummerweise ist aber das eigentlich nicht gut untersucht, muss man sagen. Ja. Es ist relativ gut untersucht für das Bupropion. Das scheint da sozusagen wenig zu machen, wo es auch nur adrenerg wirkt. Das ist so ein bisschen kontraintuitiv. Aber eigentlich ist das in der Tat nicht gut untersucht.
Okay, nochmal ganz kurz für alle, die jetzt nicht Behandler sind und interessierte Laien. Noradrenerg heißt, dass ein Botenstoff im Gehirn, das ist das Noradrenalin, von diesen Medikamenten mit angesteuert wird. Und es gibt eben welche, die das so mit drin haben sozusagen. Und die könnten da eventuell, wenn sie noch mit Dopamin zusammenarbeiten, das ist ein anderer Stoff, das wäre beim Bupropion so der Fall, das wird dann wohl ganz gut vertragen. Und diese Unverträglichkeit des angeblichen Venlafaxin, das ist inzwischen gar nicht so gut untersucht, ne? Das ist also eigentlich eher kritisch zu betrachten.
Ja, genau. Also zu sagen, das sollte man gar nicht geben, ist schwierig, gerade weil auch wirklich die Depression manchmal so anhaltend ist, dass wir auch was geben müssen, was den Antrieb steigert. Und dann landet man doch da irgendwie dabei. Und also da ist eher wichtiger, dass man die Prophylaxe dabei hat. Ja. Und dann muss man es auch ein bisschen ausprobieren. Das ist, also da geben die Leitlinien nicht so viel her, weil einfach die Untersuchung dazu nicht da sind.
Ja, aber das ist wichtig zu hören für die Behandler, weil das ist, sagen wir mal, bei den älteren Kollegen, so wie mir, noch so ein bisschen gelernt, ne, so ein Venlafaxin, das macht ganz doll Switch-Risiko und lass das weg. Und interessant ist ja, dass sich das nochmal so ein bisschen jetzt anders gestaltet. Also. Ja. Vielleicht nochmal zur Behandlung. Also jetzt mal abgesehen von der medikamentösen Behandlungsseite, die wir ja schon ganz gut besprochen haben, wie sieht's denn aus mit Psychotherapie und mit Gesprächstherapien oder mit irgendwie einer Begleitung, die jetzt nicht medikamentös ist in dem Krankheitsbild?
Also genau, wissenschaftlich gut untersucht ist die Psychoedukation, die ist sehr erfolgreich und kann eben auch die Prophylaxe sozusagen ergänzen. Da gibt es große Studien in Spanien zum Beispiel, die gezeigt haben, dass allein dadurch die Rückfallgefahr sinkt. Also das wäre Psychoedukation, ist das halt über Informationen über Krankheit, Patienten lernen intensiver nochmal ihr eigenes Krankheitsbild, vielleicht auch diese Frühwarnzeichen, die wir schon hatten, und können das halt umsetzen und ihren, dann eben lernen, mit der Krankheit zu leben, sage ich mal. Und darüber hinaus kann es natürlich sinnvoll sein, auch einzelne Aspekte psychotherapeutisch aufzugreifen, so wie bei anderen Krankheiten auch. Also bestimmte Dinge, die belastend waren in der Vergangenheit. Ich hatte gerade schon mal gesagt, viele schämen sich halt dann hinterher für das, was sie in der Manie gemacht haben. Da kann es auch mal sinnvoll sein, das sozusagen psychotherapeutisch zu begleiten und zu gucken, wie kann ich das wieder in Ordnung bringen und auch für mich selber und damit wieder klarkommen. Also da sind klassische, gesprächspsychotherapeutische Ansätze auch häufig sinnvoll.
Mhm. Bis hin, glaube ich, zu auch fast manchmal so traumatischen Erlebnissen, ne? Wenn man da wirklich richtig, richtig in die Fixierung geraten ist und richtig sich selbst also schrecklich erlebt hat, kann das durchaus, glaube ich, auch sein, dass das wirklich belastend ist für denjenigen und dann dieser Gesprächsansatz hilfreich sein kann. Ja. Kann man denn, wir haben eben ja von dem Arbeiten auch mal ganz kurz gesprochen und Jobverlust und so, kann man denn überhaupt mit einer bipolaren Störung ganz normal arbeiten oder muss man dann seinem Arbeitgeber sagen, habe eine bipolare Störung, ich kann das nicht, oder gibt es Jobs, die man nicht machen darf? Sagen wir Polizei, Feuerwehr, Bundeswehr, irgendwelche waffentragenden Berufe oder so?
Ja, also theoretisch ist alles möglich. Ist eher die Frage, wie gut ist denn das Krankheitsbild, also die Krankheit behandelt und wie stabil bin ich? Und Instabilität kann man nahezu jeden Job machen. Man muss ja auch seinem Arbeitgeber das nicht sagen. Und also das ist ja nichts, was von vornherein ausgeschlossen ist. Wenn es natürlich so häufig in Krankheitsphasen kommt, dann muss man gucken, ist das der richtige Job oder ist nicht eher sinnvoll, sich einen Job zu suchen, wo ich jetzt vielleicht nicht Schichtdienst habe, wie das vielleicht jetzt bei Polizei so wäre, sondern da würde man sagen, allgemein geht halt auch neben der medikamentösen Therapie ist das natürlich wichtig, dass ich gucke, dass ich nicht zu viele andere Belastungsfaktoren habe. Und was gut hilft, ist, dass ich einen geregelten Tagesrhythmus habe, dass ich zu annähernd der gleichen Zeit ins Bett gehe, dass ich nicht zu viele andere Belastungen habe. Und dann wäre vielleicht, dadurch würden vielleicht manche Jobs wegfallen, sondern ich bräuchte eher einen Job, wo es halt eher geregelte Arbeitszeiten gibt. Irgendwelche Bürojobs sind in der Regel immer gut machbar. Und ob man das jetzt dem Arbeitgeber sagt oder nicht, hängt eher so ein bisschen davon ab, wie häufig gibt es denn die Krankheit und will ich vielleicht einen Schwerbehindertengrad haben und sowas, dann kann man das natürlich auch mal öffentlich machen.
Mhm, aber muss man nicht, das ist ja schon mal wichtig. Genau. Und ich finde auch den Präventionsaspekt hier ganz interessant nochmal anzusprechen. Also wenn ich betroffen bin oder für die Angehörigen, was tue ich dann eben, wir haben es ja eben schon gesagt, Lebensstil, also regelmäßig essen, schlafen, nicht so viel Stress wahrscheinlich. Gibt es noch was, worauf ich achten könnte als betroffene Person oder auch für meine Angehörigen, dass ich so...
Häufig gelingt es auch ganz gut, so für sich selber so Frühwarnzeichen herauszuarbeiten. Das kann man auch zusammen mit den Angehörigen machen. Ne? Da merkt man, wenn man so ein paar Phasen hat, merkt man ja, okay, das fängt immer an mit Schlafstörungen oder das fängt immer an, dass ich anfangs grübeln oder dass ich auf einmal mehr Ideen habe oder irgendwie. Es ist bei jedem halt ein bisschen anders. Und das ist relativ stabil, dass es sozusagen bei jeder Krankheitsphase, die dann neu kommt, wieder so ähnlich anfängt. Und das kann sich natürlich zunutze machen und dann irgendwie mit den Angehörigen absprechen, wenn das wieder ist. Ich sage dir das, oder weißt du mich doch bitte darauf hin, dir ist das aufgefallen, dass man dann vielleicht einmal schneller zum Arzt geht und guckt, oh, es geht wieder los, wir müssen jetzt schon was machen und nicht erst 2 Wochen später, wo es dann vielleicht schon zu spät ist und dann wieder länger dauert, bis man wieder in der Mitte ist.
Okay. Und bei der Depression ist wahrscheinlich so ähnlich, oder?
Es ist für beide Phasen, genau.
Okay.
Wir haben diese viele engagierte Angehörige, die auch Kurse und für andere Angehörige anbieten. Und es gibt auch sozusagen Selbsthilfegruppen für Angehörige, die dann mit anderen Angehörigen sich austauschen und über die, Schwierigkeiten, die sich halt in der Begleitung eines Kranken sozusagen ergeben, dann besprechen können.
Ah ja, sehr interessant. Also da kommen wir, wie gesagt, da kriegen wir nachher nochmal die Shownotes. Da findet man alles, was wir jetzt hier nennen, muss man sich nicht auswendig merken. Gibt es denn auch Selbsthilfegruppen für Patienten?
Auf alle Fälle, das ist auch sehr wichtig. Die DGBS unterstützt auch Selbsthilfegruppen und bundesweit, und da gibt es, ich habe vergessen, wie viele, also hunderte Selbsthilfegruppen bundesweit, wo sich eben Betroffene zusammenschließen und sich regelmäßig treffen und auch gegenseitig erkennen können, oh, dir geht es wieder schlechter, mir geht es nicht, und sich austauschen. Die Krankheit ist natürlich bei jedem so ein bisschen unterschiedlich, aber natürlich gibt es auch viele Gemeinsamkeiten. Und die Hauptarbeit der DGBS ist die Unterstützung der Selbsthilfegruppen, und da fördern wir auch eine große Vernetzung, und das ist immer sehr hilfreich und bereichert auch die Arbeit der Gesellschaft.
Okay, das war jetzt echt super interessant. Ich würde jetzt gerne mal auf den Buchtipp überleiten. Und da haben Sie, glaube ich, mehrere Bücher für uns.
Buchtipp.
Ich würde gerne mehrere Bücher vorstellen. Einerseits, dieses Buch ist ein Selbsthilfebuch aus dem Balance Verlag über Manie und Depressionen. Das würde ich empfehlen. Dann würde ich einen Bericht einer Betroffenen, Astrid Freisen, ist selber Psychiaterin, die ein Buch geschrieben hat. Das heißt, wir fliegen hoch, wir fallen tief. Und hat halt selber während ihrer Facharztausbildung, ist sie halt an einer bipolaren Störung erkrankt und kann sehr illustriert beschreiben, wie solche Phasen ablaufen. Und dann würde ich auch nochmal von der DGBS, gibt es auch eine Reihe von Publikationen und auch ein Buch zur Diagnostik und Behandlung von bipolaren Störungen, auch für Laien verständlich geschrieben.
Alle Tipps, die wir heute geben, und auch alle wissenschaftlichen Informationen, die kann man alle in den Shownotes natürlich bei uns nachlesen. So, und dann gibt es vielleicht auch noch für die ganz Interessierten irgendwas Wissenschaftliches, eine Studie oder ein Review oder Übersichtsarbeiten.
Tipp aus unserem Wissenschaftskontor.
Eigentlich haben wir das sozusagen in dieser Leitlinie, die es gibt, gut zusammengefasst. Und die findet man halt auf der Seite der AWMF sozusagen, unsere Leitlinie. Und da ist alles auch zum Hintergrund, zur Entstehung, zur Entwicklung, wie laufen Krankheitsphasen ab, wie läuft die Behandlung ab, ist alles so gut beschrieben, das ist ja fast schon lehrbuchartig, so dass ich für Profis auf alle Fälle darauf verweisen würde. Und Laien kommen damit eigentlich auch gut zurecht.
Okay, ja, dann kommen wir mal zur persönlichen Frage. Wie muss ich mir denn den Herrn Scherk vorstellen, wenn er nicht gerade arbeitet zum Beispiel?
Persönliche Frage.
Oh, also ich fahre gerne Fahrrad, gehe gerne joggen und gehe gerne zu Fußball spielen und höre auch gerne Musik.
Ah, schön. Er sieht auch sehr sportlich aus, falls man das nicht ganz sehen kann. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Scherk, dass wir hier da sein durften. Und es war sehr interessant. Und vielleicht finden wir ja noch mal ein spannendes Thema demnächst. Dankeschön.
Gerne.
Vielen Dank.
Tschüss.
Das war Psyche Today, der Podcast der Blumenburg Privatkliniken. An unseren Standorten in Selent, Hamburg und Frankfurt stehen wir Ihnen mit modernsten Therapien und individueller Betreuung zur Seite. Erfahren Sie mehr unter www.blumenburg.com.